Willkommen zum Fantastikon-Podcast. Hier bekommt ihr interessante Geschichten aus Literatur, Film und Musik und außerdem Rätselhaftes aus allen Sparten der menschlichen Kultur. Mein Name ist Michael Percampus und heute geht es um das Ungeheuer von Loch Ness. Schottlands Loch Ness ist annähernd 1000 Meter tief und 35 Kilometer lang. Von vielen wird der See als Heimat eines unbekannten Lebewesens angesehen, das man weltweit unter dem Namen Nessie kennt. Die Öffentlichkeit wurde 1933 auf das Monster aufmerksam und seitdem ist das Phänomen zu einem regelmäßigen Medienereignis avanciert, zu einem regelrechten Wahrzeichen Schottlands geworden. Dutzende von Spielfilmen, Büchern, Zeitungsartikel und Dokumentationen haben Nessie zum Thema, sodass sich leicht behaupten lässt, sie ist die bekannteste kryptozoologische Kreatur der Welt. Es gibt immer wieder Rückschläge auf der Suche nach Seeungeheuern ganz allgemein. Trotz vieler glaubwürdiger Augenzeugen, die die Monster gesehen haben wollen, wurden nach unzähligen Versuchen in den jeweiligen Seen noch keine lebenden Monster gefangen. Es wurden niemals irgendwo Kadaver gefunden, die etwas anderes als bereits bekannte Tiere sein könnten. Es ist eine Tatsache, dass gigantische Netze, U-Boote, Unterwasserkameras, Sonar und Taucher es bislang versäumt haben, solide Beweise dafür zu finden, dass es ein Monster von Loch Ness gibt. Auf der anderen Seite macht es die große Anzahl von Augenzeugen, bei denen es kein Anzeichen eines Nachlassens gibt, schwer, Nessie, die Königin aller Seeungeheuer, einfach zu ignorieren. Schauen wir uns die Anfänge der Sichtungen etwas genauer an. Am 22. Juli 1933 fuhr das Ehepaar Spicer aus London die Loch Ness Lakeshore Road entlang, als sie gerade von einem Urlaub in Nordschottland zurückkehrten. Aufgehalten wurden sie von einer riesigen, schwarzen, langhalsigen Kreatur. Das prähistorische Tier, wie George Spicer es beschrieb, schlängelte sich durch das Unterholz und verschwand im trüben Wasser des Sees. Hatten die Spicers eine seltene Landbegegnung mit dem Monster von Loch Ness erlebt? Bis heute gibt es laut dem Kryptozoologen Roy Mackell über 3000 aufgezeichnete Sichtungen des berühmten Monsters. Es mag eine nach oben korrigierte Zahl sein, aber es gibt keinen Zweifel, dass Nessie eines der am meisten gesichteten Monster der Welt ist. Britische Zeitungen berichteten, dass am 17. Juni 1993 eine junge Mutter namens Edna McInnes und ihr Freund David McKay, beide aus Inverness, Schottland, behaupteten, das Monster von Loch Ness 10 Minuten lang beobachtet zu haben. McInnes erzählte dem BBC Radio, dass das 40-Fuß-Monster herumschwamm, seinen langen giraffenartigen Hals schwenkte und dann in den trüben Wassern des Sees verschwand, was die erste größte Sichtung des Jahres war. Es war von einem sehr hellen Braun, man konnte es sehr deutlich sehen, erinnerte sich Edna McInnes. Die Kreatur war schätzungsweise 1 Meile entfernt, schien ihr aber riesig zu sein. Berichten zufolge lief McInnes an der Küste entlang, um mit Nessie Schritt zu halten. Ich hatte Angst, als die Wellen ihres Kielwassers ans Ufer schwappten, aber ich rannte einfach weiter. Als es unter die Oberfläche tauchte, rannte ich so schnell ich konnte, erzählte sie. Sie und ihr Freund holten eine Kamera und ein Fernglas aus dem Haus eines Angehörigen in der Nähe und kehrten zum See zurück. Kurz darauf hatten sie eine weitere Sichtung. Diesmal war die Kreatur nur wenige Meter vom Ufer entfernt und David versuchte, Nessie zu fotografieren. Unglücklicherweise zeigten die Fotos eine farbige Schliere, aber kein Monster. Am 12. November 1933 beobachtete ein britischer Aluminiumarbeiter namens Hugh Gray, dass ein Gegenstand von beträchtlicher Größe aus den trüben Wassern des Loch aufstieg. Und als er sich aus dem Wasser hob, fotografierte Gray das unbekannte Ding. Grays unklares Foto wurde von der internationalen Presse freudig aufgenommen. Im Jahr nach der Veröffentlichung der Gray-Fotografie gab es über 50 Nessie-Sichtungen. Was aber ist Nessie? Die meisten Nessie-Zeugen beschreiben eine Kreatur mit 2 Buckeln, einem Schwanz und einem schlangenartigen Kopf. Oft wurde auch eine V-förmige Flosse erwähnt und manchmal wurden Details wie ein klaffender roter Mund und Hörner oder Antennen oberhalb des Kopfes beobachtet. Nessies Bewegungen wurden studiert und die Filme und Fotos analysiert, um herauszufinden, was Nessie sein könnte, wenn sie denn existiert. Es gibt zahlreiche Theorien über Nessies Identität. darunter ein schlangenartiger primitiver Wal, der als Zeuglodon bekannt ist, eine Art Langhalsrobbe, Riesenaale, Walrosse, dahintreibende Pflanzenreste, riesige Weichtiere, Otter, eine paraphysische Entität, Luftspiegelungen und Tauchvögel. Aber viele Seemonsterforscher scheinen die Plesiosaurier-Theorie zu bevorzugen. Die meisten Wissenschaftler glauben, dass diese Meeresreptilien seit 60 bis 70 Millionen Jahren ausgestorben sind. Andere halten es jedoch für möglich, dass der See nach der letzten Eiszeit mit dem Meer verbunden gewesen und einige dieser Dinosaurier gestrandet sein könnten. Nur eines ist bei Nessie sicher. Es gibt so viele Theorien über ihre Identität, wie es Theoretiker gibt. Es gibt jedoch einen Aspekt des Rätsels um das Monster von Loch Ness, über den nicht so viel berichtet wird, nämlich den paranormalen Aspekt des ganzen Rätsels. Es ist ein Bereich der Geschichte, den viele Nessie-Sucher, eigentlich die meisten, ignorieren. Es geht um die Möglichkeit, dass die Bestie von Loch Ness übernatürliche Ursprünge haben könnte. Klingt seltsam? Sicher. Aber sehen wir uns doch einmal die verfügbaren Daten an. St. Adomnans Vita Columbae. Das ist eine faszinierende gälische Chronik über das Leben des heiligen Columba. Er war ein irischer Abt aus dem 6. Jahrhundert, der einen Großteil seines Lebens damit verbrachte, die Pikten aus der Eiszeit zum Christentum zu bekehren. Im Jahre 563 segelte Columba nach Schottland und besuchte zwei Jahre später zufällig Loch Ness, als er mit einigen Kameraden unterwegs war, um König Brude von den Pikten zu treffen. Es war eine erstaunliche und bemerkenswerte Erfahrung, wie die Vitae Columbae beweist. Adomnan begann seine Geschichte so. Als der selige Mann einige Tage in der Provinz der Pikten verweilte, fand er es notwendig, den Fluss Ness zu überqueren. Und als er an dessen Ufer kam, sah er, wie einige der Einwohner einen armen, unglücklichen kleinen Burschen begruben, den, wie diejenigen, die ihn begruben, selbst berichteten, ein Wassermonster kurz zuvor beim Schwimmen geschnappt und mit einem äußerst wilden Biss getötet hatte, und dessen unglücklichen Leichnam einige Männer, die in einem Boot kamen, um Hilfe zu leisten, obwohl es zu spät war, durch das Auswerfen von Haken aus dem Wasser fischten. Wenn es sich bei den Worten Adomnans nicht um eine Übertreibung oder Verzerrung handelt, dann war dieser Fall nicht nur der älteste, der überliefert ist, sondern er ist auch einer der wenigen Berichte, die wir haben, in denen eine der Kreaturen einen Menschen gewaltsam angegriffen und getötet hat. Angeblich rief der legendäre Heilige den christlichen Gott an, um sicherzustellen, dass niemand mehr von einer solch gewalttätigen Bestie getötet würde. Mit anderen Worten, das Übernatürliche wurde ins Spiel gebracht. Nach der Columba-Affäre gab es lange Zeit so gut wie keine Berichte über seltsame Kreaturen im Loch Ness. Das heißt, bis das Phänomen der Kelpie auftauchte. In der Folklore von Loch Ness und weiten Teilen Schottlands gibt es jahrhunderte alte Legenden und Mythen über übernatürliche gewalttätige, gestaltwandelnde Kreaturen, die als Kelpies oder Wasserpferde bekannt sind. Obwohl man davon ausgeht, dass es sich um ein und dieselbe Kreatur handelt, gibt es einen bemerkenswerten Unterschied zwischen den Sagen, die sich speziell auf Kelpies beziehen, und denen, die von Wasserpferden handeln. In der Regel sind Wasserpferde eher in tiefen, weitläufigen Seen zu Hause, während Kelpies Tümpel, Flüsse, Sümpfe und Seen der besonders kompakten Art vorziehen. Und dann gibt es noch eine Variante der Kelpies, die als Ech Iske bekannt ist. Ein weitaus mörderischeres Ungeheuer als der Kelpie, das aber eindeutig aus demselben übernatürlichen Bestand stammt. Die Herkunft des Begriffs Kelpie ist unklar. Die wahrscheinlichste Erklärung ist jedoch, dass es sich um eine Verzerrung des gälischen Kalpa handelt, was übersetzt Fährisse bedeutet. Kelpies sind furchterregende mörderische Kreaturen, die in den Tiefen der schottischen Seen, in Kanälen und Flüssen lauern, und nicht wenige von ihnen sollen im Loch Ness hausen. Und nicht nur das, ähnlich wie Werwölfe sind Kelpies definitiv Gestaltwandler. Kreaturen, die eine Vielzahl von Gestalten annehmen können, darunter scheußliche Schlangenmonster, behaarte Humanoide, schöne Meerjungfrauen und pferdeähnliche Kreaturen. Der Kelpie wird einzig und allein von dem verrückten Ziel angetrieben, die Unvorsichtigen zu ertränken, indem er sie in die Tiefe lockt. Der Glaube an die Kelpies hielt sich bis in die jüngste Zeit. Ein weiterer Beweis dafür, wie sehr das Übernatürliche des Mysteriums die Oberhand behielt. Wenden wir uns nun den 1960er Jahren zu. Es war 1962, als ein Mann namens Frederick Ted Holliday, ein erfahrener Angler, die Reise seines Lebens machte. Er tat dies in einem alten Lieferwagen, vollgepackt mit allem, was man für eine Nessie-Jagd braucht. wie Kameras, einen Schlafsack und sogar Angelruten, obwohl man vermuten kann, dass eine Angelrute wohl kaum das geeignete Werkzeug gewesen wäre, um einen riesigen marodierenden Leviathan der Tiefe an Land zu ziehen, der möglicherweise übernatürliche tödliche Ausmaße hat. In seiner allerersten Nacht am See, als er unter dem Sternenhimmel kampierte, erlebte Holiday etwas, das ihn bei fast jedem weiteren Besuch am Loch Ness plagen sollte. Es war ein dunkles Gefühl der Vorahnung. Ein geisterhaftes Frösteln in der Luft. Ein Gefühl, dass die Dinge nicht ganz richtig sind. Etwas Verdorbenes und Bösartiges lauerte direkt vor seiner Nase. Er konnte es praktisch schmecken, was immer es auch war. Holiday gab gegenüber Freunden und Kollegen zu, dass er dies rätselhaft fand. Schließlich hatte er die Tierwelt im Irak, in Indien und in Afrika studiert und manchmal auch ziemlich gefährliche Tiere. Aber am Loch Ness war irgendetwas anders. Etwas, das Holiday beunruhigte und einen Beigeschmack des Paranormalen hatte. Holiday sagte über diese seltsame Situation: Nach Sonnenuntergang ist Loch Ness kein Ort, an dem man sich gerne aufhält. Das Gefühl ist schwer zu definieren und unmöglich zu erklären. Nach Einbruch der Dunkelheit hatte ich das Gefühl, dass Loch Ness besser in Ruhe gelassen werden sollte. Für Ted Holiday waren die Theorien über Plesiosaurier, Riesenaale und Salamander fehlerhaft und entbehrten jeder Grundlage. Er kam zu dem etwas ungewöhnlichen und sicherlich einzigartigen Schluss, dass die Nessies gigantische Versionen von gewöhnlichen Schnecken waren. Das größte Problem an Holidays Theorie war, dass sie höchstwahrscheinlich nicht besonders stichhaltig war. Zum Beispiel wird die spezielle Art von Wirbellosen, die Holiday im Sinn hatte, Tulimonstrum genannt, nur bis zu einer Länge von etwa 30 cm groß. Außerdem lebten sie ausschließlich in den schlammigen Landschaften von Pennsylvania in den USA. Ach ja, und noch etwas ist zu beachten. Das Tier ist vor etwa 300 Millionen Jahren ausgestorben. Keiner dieser scheinbar wichtigen Punkte schien Holiday im geringsten zu stören, der seine Theorie mit großem Enthusiasmus weiterverfolgte. Es sollte jedoch nicht lange dauern, bis Holiday seine Ansichten über die Natur des Ungeheuers von Loch Ness änderte. Und zwar radikal. Er stellte fest, dass bei mehr als nur ein paar Gelegenheiten am Loch Ness Leute berichteten, dass ihre Kameras klemmten oder die Fotos vernebelt herauskamen. Auch der Zeitpunkt war verdächtig. Alles ging gerade dann schief, wenn die Leute das Foto ihres Lebens machen wollten. 1969 wurde Holidays Leben von seltsamen Synchronizitäten beherrscht. Sinnvolle Zufälle, um es einfach auszudrücken. Etwas, das Holiday dazu brachte, sowohl seinen Verstand als auch das Wesen der Realität selbst in Frage zu stellen. Was als aufregende Jagd nach einem unbekannten Tier begonnen hatte, mutierte nun schnell zu etwas ganz anderem. Etwas Gefährlichem und Übernatürlichem. Und etwas, das Holiday in das Herz von Aleister Crowleys altem Wohnsitz Boleskine House führte. Im Juni 1969 stieg ein Trio amerikanischer Studenten, die das Gelände des alten Friedhofs neben Aleister Crowleys Boleskine untersuchten, auf ein uraltes Stück Wandteppich, das um ein Muschelgehäuse gewickelt war. Er war etwa 1 Meter mal 1 Meter groß und mit schlangenähnlichen Motiven und türkischen Worten verziert, die übersetzt Schlange bedeuten. Einer derjenigen, die die Gelegenheit hatten, den Wandteppich persönlich zu sehen und anzufassen, nachdem er gefunden worden war, war Ted Holiday, der eingeladen worden war, ihn zu untersuchen. Dies war ein weiterer Beweis für die zunehmende und beunruhigende Seltsamkeit in Holidays Leben. Ihm fiel auf, dass der Wandteppich mit Goldfäden verziert war, und zwar in Form von dicken, wurmartigen Wesen mit langen Hälsen. In dieser Zeit begann Ted Holiday zu vermuten, dass die Entdeckung des Wandteppichs mit den Schlangenmotiven in Verbindung mit Boleskine House und Aleister Crowley auf einen streng geheimen, sehr mächtigen und vielleicht sogar tödlichen Drachenkult hindeutete, der in der Gegend von Loch Ness lebendig war. Ein Kult, der nachts die übernatürlichen Nessies anbetete und den Bestien vielleicht sogar Opfer unter einem sternenklaren, kalten Himmel darbrachte. Möglicherweise sogar Menschenopfer, obwohl es zugegebenermaßen nur Hörensagen war, was diese letzte Behauptung untermauerte, was die Kontroverse allerdings anheizte. In der Nacht des 2. Juni 1973 war Loch Ness Schauplatz von etwas wirklich Außergewöhnlichem. Es war nichts Geringeres als ein regelrechter Exorzismus, der die bösartigen Monster für immer aus den tiefen und dunklen Gewässern verbannen sollte. Es war das Werk von Donald Ormond, einem Arzt und Geistlichen. Er war ein Mann, der über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich des Übernatürlichen verfügte. Und Ormond war sich sicher, dass auch die Kreaturen des Sees übernatürlich waren. Dieser besondere Exorzismus hatte eine tiefgreifende Wirkung auf Ted Holiday. Ich spürte, wie sich eine deutliche Spannung in die Atmosphäre einschlich. Es war, als hätten wir einige unsichtbare Hebel umgelegt und wir warteten auf das Ergebnis. Es ist sicher kein Zufall, dass Holiday am nächsten Tag mit einem eindeutig paranormalen schwarzen Mann konfrontiert wurde. Einer unheimlichen Gestalt, die sich vor dem schockierten Holiday buchstäblich entmaterialisierte. Im April 1974 und in einer privaten Antwort auf einen Brief, den Holiday an ihn geschickt hatte und in dem er die jüngsten seltsamen Vorkommnisse am See beschrieb, einschließlich des Exorzismus und der unheimlichen Man in Black-Affäre, hatte der anerkannte Monstersucher Tim Dinsdale einige bemerkenswerte Dinge zu sagen. Er räumte gegenüber Holiday ein, dass er auf etwas gestoßen sei, das eine paranormale Komponente des Mysteriums der Monster von Loch Ness zu sein schien. Aber er blieb ratlos, wie etwas Übernatürliches solche Dinge wie Wellen im Wasser, Fotos und Sonaraufzeichnungen hervorrufen konnte. Es besteht kein Zweifel, dass die übernatürliche Seite des Phänomens von Loch Ness in den 1970er Jahren ihren Höhepunkt erreichte. In der Tat haben heute nur noch wenige Forscher Zeit für die paranormale Theorie. Sehr schade eigentlich.